Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Also ich finde, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge mal so aus dem Vermieterleben gehört und da würde ich jetzt gerne mal den Schwenk auch machen. Also ich glaube, deine Kompetenz und deine Erfahrungswerte, die du da gesammelt hast, die haben die Zuhörer wahrnehmen können. Und jetzt hast du ja vorhin auch schon einmal gesagt, du hast dich mit diesem Thema der Abschreibungen auseinandergesetzt. Und da würde ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen detaillierter mit dir ins Thema gehen. Wie würdest du das denn jetzt für jemanden beschreiben, der in diesem Bereich gerade ganz neu dabei ist? Also warum macht es Sinn, die Abschreibungswerte zu erhöhen?
Kann ich sagen, ich habe anfänglich diese zwei, also du hast als steuerpflichtiger Immobilieneigentümer, der eine Immobilie für eine Fremdvermietung, es geht also nicht fürs eigene Häuschen, der eine Immobilie zur Fremdvermietung hat, hast du die Möglichkeit, diese Immobilie mit 2% pro Jahr für die AFA abzuschreiben. Das ist nicht die, also AFA heißt Absetzung für Abnutzung, nicht Abschreibung. Das machen viele falsch. Das bedeutet eigentlich nur, dass das Objekt sich dadurch, dass es da rumsteht, irgendwo verschlechtert. Und es ist jetzt ganz blech. Ich sage es jetzt extra auf ganz, ganz platt. So, und diese 2%ige Abschreibung hat mich eigentlich nie richtig interessiert, wenn ich ehrlich bin. Liegt natürlich dadurch, dass ich teilweise sehr, sehr günstig eingekauft habe. Wenn man bei einem 4.250-Euro-Objekt eine Abschreibung von 2% ist dann irgendwann 80 Euro. Also das rechnet sich nicht anzurechnen. Diese 2% ist jetzt aber nicht, dass ihr die irgendwo vom Staat wiederkriegt, sondern diese 2% rechnet ihr gegen einfach ganz klassische Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Einnahmen aus selbstständiger Arbeit oder aus umsetzender Tätigkeit oder ähnliches. So, also es mindert euer zu versteuerndes Einkommen. Jetzt ist es so, diese 2% kommen dadurch zustande, dass der Gesetzgeber sagt, okay, ich glaube, dass nach 50 Jahren diese Immobilie verbraucht ist. Das Interessante ist aber, dass diese 50 Jahre jedes Mal neu starten, wenn diese Immobilie verkauft wird. Völlig unabhängig davon, welches Alter ich habe. Mein ältestes Haus selber ist von 1583 gewesen. Das heißt, da ist diese Abschreibung schon irgendwie 50 Mal vorbei gefühlt. Und trotzdem habe ich aber, wenn ich dieses Objekt kaufe, noch eine Abschreibung. In dem Fall nicht 2%, sondern 2,5%. Das ist ein Sonderfall. Alles, was vor 1925 gebaut worden ist, ist mit 2,5% Abschreibung. So. Wenn ich jetzt aber gutachterlich feststellen lasse, und das ist ja das, was ich mache, ich gucke mir jetzt ein Objekt an und sage, okay, das Objekt ist von, klassisches Beispiel, kann ich im Kopf rechnen, das Objekt ist von Baujahr 1900. Was hast du saniert? Also es geht um Sanierungspunkte. Und jetzt sagst du mir, das Dach ist von 1980, ungedämmt oder schlecht gedämmt. Fassade ist noch eine originale Backsteinfassade. Badezimmer sind aus den 90ern. Leitungen sind aus den 90ern. Du hast eigentlich gar nichts gemacht. Die Fenster sind von 2000. Dann gucke ich nach. Es gibt bestimmte Tabellen dafür. Und da kann ich eben genau, das ist die sogenannte AGVGA-Tabelle heißt das. Und da kann ich genau sagen, okay, du hast so und so viele Modernisierungspunkte. Das geht eben darauf, wie lange liegt eine Maßnahme zurück, zu welchem Prozentsatz wurde diese Maßnahme durchgeführt und wann wurde diese Maßnahme durchgeführt und welche Maßnahme wurde durchgeführt. So, und dann komme ich eben auf ein bestimmtes Punkteraster und kann dir genau sagen, okay, dein Objekt Baujahr 1900 mit null Sanierungen in den letzten 20 Jahren, um das mal ganz grob zu sagen, bedeutet nicht, dass du eine Restnutzungsdauer von 50 Jahren hast, wie es normal vom Gesetzgeber vorgegeben wäre, sondern ich kann dir gutachterlich bescheinigen, dass diese Restnutzungsdauer in diesem Fall nicht mehr 50, sondern 12 Jahre beträgt. Das heißt, wir reden hier von einer Abschreibung von über 8,3%. Das ist natürlich eine Sache, die es extrem interessant machen, weil jetzt rechne ich, du hast diese Bude gekauft für 100.000 Euro und kannst jedes Jahr 8.300 Euro davon abschreiben. Im Spitzensteuersatz vermindert es also deine Einnahmen um fast 4.000 Euro. Das ist ein 4%er. Und zwar ein 4%er, ohne dass die Bude vermietet ist. Ich habe mittlerweile Kunden, die sagen, alter Fässer, so geil, 12 Jahre Abschreibung, 8% Abschreibung, ey, scheiß doch drauf, ob das Ding vermietet ist oder ob es nicht vermietet ist. Alleine dadurch, durch die Abschreibung, habe ich ja schon einen 4%er. Und jetzt fängt das Ding natürlich an, Spaß zu machen. Wenn du es jetzt noch gut vermietet hast, weil die Mieteinnahmen haben mit der Abschreibung überhaupt nichts zu tun, wenn du es jetzt noch gut vermietet hast, dann hast du natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass du vielleicht 6%er aus der Vermietung ziehst, ein 4%er aus der AFA, das heißt, du hast einen ganz, ganz schönen 10%er laufen. Und dann fängt das ganze Ding an, richtig Spaß zu machen. Und diese
Gutachten. Ich würde da einmal ganz kurz zwischenhaken. Also um das nochmal zu wiederholen und zu verdeutlichen, diese Abschreibungswerte, die AFA-Werte, die dort jetzt gutachterlich festgestellt werden, sind ja erstmal rein fiktive steuerliche Werte. Also die werden in der Einkommensteuererklärung angesetzt,
nicht so, dass
haben
das
also
Haus
nichts mit Zahlungsabfluss von mir zu tun, sondern werden nur in der Steuererklärung angesetzt und reduzieren dadurch also langfristig meine Steuerbelastung.
Genau, es sind Kosten, die angesetzt werden, ohne dass sie vom Konto runtergehen. Also sie entstehen fiktiv, wie du sagtest. Mhm. Und sie sind natürlich anzumelden entsprechend in der Steuererklärung. Steuerberater sollte das dann machen, wenn es über die 2% drüber geht. Weil, das sage ich auch ganz offen, die Finanzämter finden das nicht so geil, dass das geht. Aber es gibt eben dieses BFH-Urteil, also Bundesfinanzhof-Urteil, was gesagt hat, doch, das geht. Mhm. Und dann haben wir sehr, sehr lange diese Gutachten geschrieben und dann kam im Februar ein Erlass des BMF, des Bundesministeriums für Finanzen, die sagten, ja, das stimmt schon, aber wir haben folgende Voraussetzungen. Es gab ja zu der Zeit, fing auf einmal ganz, ganz viele Menschen an, sich am Markt zu tummeln. Ich habe Gutachten, ich muss es jetzt extra so betonen, gesehen, über 4 Seiten. Totaler Schrott, was drin gestanden hat, völlig falsch. Und jeder, der irgendwie auch seinen Namen schreiben konnte, hat gesagt, ich bin jetzt Immobiliengutachter. Und ich schreibe dir jetzt mal so ein Gutachten also ich habe Preise gesehen zwischen 125 Euro und 3000 Euro für so ein Gutachten. Die Qualität war teilweise unterirdisch. Ich mag dazu sagen, ich habe das mit einem lieben Kollegen aus Hamburg, mit dem Fabian zusammen, haben wir dieses unser Gutachten entwickelt. Unser Gutachten ist extrem ausführlich. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber es ist das Ausführlichste, was ich am Markt so gesehen habe. Klar hat man sich auch bei dem einen oder anderen nochmal orientiert, kann man sagen, okay, was kann man da übernehmen, was kann man da übernehmen. Aber von der Sache her war es so, dass wir es schon sehr ausführlich hatten. Dann kam das BMF, das Bundesministerium für Finanzen, sagte so, jetzt wollen wir aber. Wir wollen was wissen über Tragfähigkeit, über Wärmeschutz. Was ist mit der Nachverwendbarkeit? Was ist hiermit? Und witzige Geschichte ist, es dürfen nur noch Gutachter machen, die eine Genehmigung nach DIN 17024 haben, also sprich eine Akkreditierung haben oder öffentlich und bestellt und vereidigt sind. Diese 17024 habe ich. Die habe ich, warum auch immer, irgendwann, habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche die. Ich glaube, da kommt irgendwas. Und habe es gemacht. Und genau als ich sie fertig hatte, hieß es, jetzt brauchst du sie. Und dadurch sind natürlich ganz, ganz viele Leute auch rausgefallen, die auf einmal keine Gutachten mehr anbieten konnten. Witzigerweise es aber trotzdem noch gemacht haben und dann gesagt haben, ja, wir suchen uns jetzt einen, der uns den ganzen Kram stempelt. Also mich haben auch diverse Menschen angesprochen, kannst du nicht mein Gutachten stempeln? Ich sage, nee, mache ich nicht, weil es ist dein Gutachten und es entspricht nicht meiner Qualität. Und wenn du es falsch einreichst mit meinem Namen drauf, dann habe ich den Fehler gemacht. Also ich reiche nur die Gutachten ein, die ich selber auch gerechnet habe entsprechend. So, und
kannst du vielleicht einmal kurz was zu der Verwendbarkeit? Also ich mache mal ein Beispiel.
Ja.
Kaufe jetzt ein Objekt, gerade frisch. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Situationen, wo man jetzt diese Gutachten verwenden kann. Meine Kenntnis ist, ich kaufe ein Objekt und ich gehe dann mit dem Objekt am Ende des Wirtschaftsjahres zu meinem Steuerberater und sage, hier, das sind die Objektdaten und daraufhin wird die Abschreibung festgelegt. An welcher Stelle dieses Prozesses kommt jetzt dein Gutachten ins Spiel? Beim Kauf oder schon, wenn ich das Objekt habe?
Also ich kann das auf jeden beliebigen Tag schreiben. Das heißt, du kannst jetzt am 31. oder du kommst nächste Woche und sagst, hier, du, ich habe meine Steuererklärung für 21 noch nicht fertig. Dann rechne ich dir das auf 21 runter. Also es ist dann immer auf das Jahr, um das es dann geht. Wir haben ein Stichtagsjahr. Das gilt dann auch für dieses Jahr. Also es ist immer sinnvoll, es auf das Jahr zu rechnen, für das du noch nicht deine Steuererklärung abgegeben hast. Wenn du jetzt 21 schon abgegeben hast, dann rechne ich das Gutachten auf dem 01.01.22, weil das da reinzufummeln ist super kompliziert und das macht natürlich auch, ich sag mal, Argwohn beim Finanzamt. Du würdest es durchkriegen, das wäre aber eventuell der Weg, dass du es durchklagen müsstest und ich denke nicht, das ist, was du willst. Aber ich würde es dann einreichen. Wichtig ist, es gilt nicht der Kauf des Vertrages, sondern es gilt der Tag des Besitzübergangs, nicht der Eigentumsumschreibung. Also sprich, wenn du bezahlt hast, ab dem Tag bist du Herrscher des Objektes und aus dem Grund kann ich in dem Moment auch dann für dich dieses Gutachten schreiben. Wie gesagt, ich kann es auch rückwirkend schreiben, das ist unproblematisch. Und dann nimmst du mein Gutachten sozusagen als Beleg dafür, gehst du zu deinem Steuerberater und sagst, Hallo Herr Steuerberater, ich habe hier ein Gutachten, das bescheinigt mir eine Restzinsdauer von 12 Jahren, also von 8,3% Abschreibung. Mhm. Wichtig ist, diese Abschreibung bezieht sich nicht auf den Kaufpreis. Diese Abschreibung bezieht sich auf den Gebäudeanteil des Kaufpreises. Mhm. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich will auch noch wissen, wie hoch das ist, kann ich ihm auch rechnen, kostet einen kleinen Aufschlag, ist aber möglich, kriegt ein zweites Gutachten für. Er kann aber natürlich auch die sogenannte Berechnungshilfe des des Bundesfinanzministeriums nehmen, wobei die in der Regel negativer für den Steuerpflichtigen ist, als wenn ich es rechne.
Kurz nochmal zur Vervollständigung. Ich habe das Haus 2017 gekauft, habe meine Steuererklärung 22 noch nicht fertig.
Ja.
Ich kann ab der Steuererklärung 22 dann die veränderten Abschreibungswerte ansetzen. Oder ja, wenn ich das einmal beim Finanzamt gesagt habe, 2%, danach ist es nicht veränderbar. Welche Variante ist die richtige?
Es ist immer dann veränderbar, wenn neue Fakten auftreten. Und zwar neue Fakten, die du mitteilen möchtest.
Mhm.
Wir bleiben bei deinem Beispiel. 2017 hast du die Bude gekauft, hast du auch die 15%-Regel natürlich beherzigt, sagst, nee, pass mal ein bisschen auf. 22 habe ich dir das Gutachten geschrieben, kommen 5% raus.
Mhm.
2023 kommst du auf die Idee, weißt du was, ich brauche ein neues Dach, neue Fassade, neue Fenster, neue Badezimmer, neue Heizung. Sanierst die ganze Bude. Heißt für mich, wenn ich jetzt neu rechnen würde, wäre ich nicht mehr bei 20 Jahre Restnutzungsdauer, sondern vielleicht bei 43. Irgendeine Zahl, habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Würde sich für dich ja nicht mehr lohnen. Du musst aber diese 43 Jahre oder diese neue Nutzungsdauer, solange ich sie nicht rechne, musst du sie auch nicht mitteilen. Bedeutet, du fährst weiterhin auf einer 5%igen Abschreibung.
Mhm.
Die neuen Sachen entsprechend müsstest du dann durchdiskutieren, wie man damit umgeht. Das geht das Finanzamt ein bisschen anders. Aber grundsätzlich gilt es, auch da wieder Stichtagsprinzip, am 01.01.22 war dieses Haus schlecht.
Mhm.
Am 01.01.24 ist dieses Haus gut, ist aber egal, weil du es einmal angegeben hast mit 5%. Das bleibt also bestehen. Natürlich wird das Finanzamt irgendwann fragen, hey Mensch, Herr Günther, wie sieht denn das aus? Sie haben ja da so viel gemacht, aber da soll sich dein Steuerberater darum kümmern, das zu erklären. Jetzt ist aber nicht so, dass das Finanzamt jetzt sagt, jetzt haben wir mal neu gerechnet, jetzt setzen wir es wieder auf 2 runter. Das wird nicht passieren.
Mhm.
Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das aber gerne mitteilen, dann bist du selber schuld.
Verstehe ich. Also das heißt, grundsätzlich erstmal würde ich auch sagen, macht es schon Sinn, diese AFA-Grundlage mal für sich selber durchtesten zu lassen, also für die vermieteten Objekte, weil man da eine ganze Menge an Geld sparen kann, also einfach dadurch, dass man mehr abschreiben kann.
Es ist bei uns so, es gibt Anbieter, die dann sagen, okay, rechnet sich nicht, wie auch immer. Wir machen es grundsätzlich so, die Leute geben diese Sachen bei uns in Auftrag, das kann man auch bei uns einfach über die Internetseite angeben, dann schreiben sie unten hin, bitte nur um Vorprüfung. Dann ist es allerdings auch so, muss ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt rechne und ich komme auf eine Restnutzungsdauer von 45 Jahren, das Gutachten schmeiße ich weg, stelle ich
in Rechnung.
Also wenn sich das nicht rechnet oder wenn ich bei einem alten Objekt auf 38 Jahre komme, statt 40 zum Beispiel, ne, dass diese 2,5, schmeiße ich es weg. Das rechnet sich nicht. Also ich mache Gutachten nur dann, wenn sie sich nicht nur für mich rechnen, sondern eben auch für den Kunden rechnen, weil sonst finde ich es einfach Abfuck irgendwo. Ne? Das mache ich nicht.
Sehr gut.
Ich weiß, es gibt auch Kollegen, die das dann trotzdem machen. Es gibt auch, das finde ich ganz witzig, auch Kollegen, die sagen, der Preis kommt auf die Größe des Objektes an. Mal ganz ehrlich, ich rechne das einmal. Ob das Ding 30, 38 oder 150 Quadratmeter hat, ist für mich völlig egal. Das ist der gleiche Aufwand. Deswegen kosten bei mir die Objekte immer das Gleiche. Ob du eine Einzimmerwohnung, da bin ich dann einen Tickel teurer als der ein oder andere Mitbewerber, oder ob du eine Wohnanlage berechnest.
Das
ist ein Hochhaus. Also ist für mich beides das Gleiche.
Den Link, den du da gerade angesprochen hast, den würde ich bei uns ganz gerne in den Shownotes natürlich mit reinpacken. Ne? Also das heißt, die Leute, die ja Interesse haben, können dann mit Sicherheit auf dich zukommen über das Online-System.
Ich kann dir noch sagen, also es ist nutzungsdauer.eu. Da ist ein Formular hintergelegt, da könnt ihr alles ganz normal eintragen, da könnt ihr Bilder hochladen, da könnt ihr gucken, will ich auch eine Aufteilung Grund und Boden dazu haben, das ist ein Klick und dann wird das kurzfristig fertig gemacht.
Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilie seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion
in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierung vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen. Meldet euch einfach mal bei uns im Immoclub an. Den Link zum Immoclub findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meinrg.de und dann im Bereich Immobilienclub. Hast du vorhin noch einen zweiten Punkt angesprochen? Also einmal ist es jetzt die Veränderung der AFA-Grundlage und du hast aber gerade auch noch einen zweiten Punkt mit angesprochen, nämlich die Aufteilung von Grund und Boden.
Ja.
Der typische Fall ist ja, also ich sag mal, wenn man sich damit beschäftigt, dass man entweder diese Vorlage verwendet, so eine Excel-Tabelle, in der man die Daten eintragen kann, oder aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze in den Kaufvertrag schon mit einarbeiten zu können. Und dann ist halt die Frage, ob das Finanzamt dem Ganzen folgt oder ob das Finanzamt einen Nachweis
hat. Ich habe auch eine Riesendiskussion mit einem Kunden gehabt. Das war ein sehr, sehr nerviger, sehr arroganter und unfreundlicher Kunde. Ich habe am Ende einfach die Kohle zurückbezahlt und gesagt, weißt du was, mach deinen Scheiß alleine, weil ich keine Lust mehr hatte. Der ging der hat in seinen Kaufvertrag eingetragen, Grund und Boden 30, Gebäude 70. Problem war, dass genau das Gegenteil der Fall war.
Oh.
Und am Ende war ich schuld, weil das nicht durchbekommen hat. Ich habe dem eine fast 50-50 rausgeprügelt, was Gold für den gewesen ist. Da war der Herr nicht einverstanden. Er wollte aber bitte seine 30-70, wie er es in den Kaufvertrag eingegeben hat. Das ist genauso, als wenn ich kaufe eine Wohnung und dann schreibe ich in den Kaufvertrag, ach und Herr Günther, ich hätte ganz gerne noch, weil ich da Lust drauf habe, hätte ich ganz gerne noch einen Ferrari. So, den gibst du mir dann auch nicht. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, weißt du was, er soll sich einen suchen, der im 30-70 rechnet, statt 70-30, und dann soll er mich am Arsch lecken. Das sind so Sachen, das muss man auch ganz klar sagen, meine Gutachten sind keine Wunschkonzerte. Wenn ich auf 40 Jahre komme oder auf 20 Jahre komme, dann komme ich auf 20 Jahre. Und wenn dann Kunden anrufen und sagen, ja, sie sind auf 20 gekommen, ich hätte aber ganz gerne 12, ja, dann kann ich es nicht ändern, soll er sich einen suchen, der im 12 Jahre stempelt. Ich tue es nicht. Und bei Grund und Boden ist es so, wir benutzen dann ein bestimmtes Tool. Das ist eine bestimmte Berechnungsmethodik, nach Jacobi heißt die. Und diese Berechnungsmethodik, Jacobi ist so ein Typ wie Sprengnetter, wie Schönfelder, also die ganz, ganz Großen. Und da habe ich entsprechend auch genug Literatur. Da hängen hinter meinem Gutachten nochmal 3 Seiten hinter mit reinen Grundsatzurteilen und reinen Fundstellen im Gesetz, warum dieses so anzuwenden ist. Ich hatte gestern einen, der kam zu mir, der sagt, er hat 40% Grund und Boden und 60 Grund und Boden, 40 Gebäudeanteil. Ich habe es gestern nochmal neu gerechnet. Ich hatte am Ende 75 Gebäudeanteil und 25 Bodenanteil. Und das war ein kleines Grundstück, Riesenhaus, ne? Und das war natürlich eine Situation, ich glaube, ich kriege morgen wieder einen Karton Schokolade. Und das muss ich witzigerweise sagen. Ich habe so zufriedene Kunden. Ich kriege dauernd irgendwelche Geschenke. Ich kriege Schokolade. Ich habe letztens ein Fresspaket von, ich habe so eine große türkische Familie, habe ich was gemacht. Die haben so ein Import-Export-Ding. Ey, da kam ein Paket an, ganz ehrlich, ich habe 25 Kilo gehabt. Mit allem drin, was nur geht. Ey, getrocknete Früchte, ist das hin und her. Also das ist so geil, weil die Leute einfach dann ihren Steuerbescheid das erste Mal in der Hand haben. Letztens schrieb mir einer, er läuft jetzt erstmal nackt um See vor Freude, weil er gerade seinen Steuerbescheid bekommen hat und er weiß gar nicht, was er mit der ganzen Kohle jetzt machen soll. Und das sind natürlich Sachen, das macht Spaß. Ich habe Kunden, die kriege ich, und das hört sich jetzt blöd an, aber das ist die Wahrheit, aufgrund der erhöhten Abschreibung kriege ich die steuerfrei. Und das ist richtig sexy.
Wow, gar nicht schlecht. Ja. Frage nochmal zu der Aufteilung Grund und Boden. Wann kann ich das denn machen? Also jetzt nochmal den gleichen Fall wie gerade. Ich habe 2017 gekauft.
Ganz blöd gesagt. In dem Moment, wo du bei mir auf der Seite das Häkchen Grund und Boden anklickst, dann rechne ich dir Grund und Boden. Da brauche ich noch weitere Informationen von dir. Da ist es wichtig, du gibst bei Grund und Boden, gibst du ja nicht nur den Kaufpreis an. Bei Grund und das ist auch eine Sache, in den Restwertgutachten oder in den Restnutzungsdauergutachten steht kein Eurobetrag. Steht ein Eurobetrag drin, werden die Dinger vom BMF abgelehnt. Das ist ganz wichtig. Deswegen sind es zwei Gutachten, die du bekommst. Du bekommst einmal ein Gutachten Restnutzungsdauer. Die Zahl daraus brauche ich aber für die Berechnung Grund und Boden. Weil auch da geht es um die Restnutzungsdauer. Da brauche ich den Kaufpreis, da brauche ich, was hast du an den Makler bezahlt, was hast du Grunderwerbsteuer bezahlt, was hast du Grundbuchamt bezahlt, was hast du an Notar bezahlt, was hast du noch an zusätzlichen Investitionen gegebenenfalls gehabt. Und dann berechne ich dir den Grund- und Bodenanteil. Und da kommen richtig, richtig geile Zahlen daraus. Ne? Also zugunsten des Steuerpflichtigen.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass wenn man sich mit dem Thema Immobilie als Investmentmöglichkeit beschäftigt, ist das jetzt hier eine Möglichkeit außerhalb der üblichen Vorgehen, Mietsteigerungen, irgendwelche ungenutzten Flächen neu zu vermieten, eine Küche mit zu vermieten, Kurzzeitvermietung, was auch immer, die alle direkt, sag ich mal, in dem Eurobetrag eine Steigerung verursachen. Ist das jetzt hier eine Möglichkeit, um sich quasi in der steuerlichen Komponente der Immobilie nochmal ein paar Optimierungen reinzusetzen, um einfach den ganzen Deal nochmal lukrativer zu gestalten?
Das stimmt. Guck mal, es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt eine Küche gekauft für 5.000 Euro, damit ich 50 Euro mehr Miete bekomme. Gib mir doch einfach 699 Euro oder 999 Euro mit Aufteilung Grund und Boden und ich kann dir deine Mieteinnahmen fast verdoppeln. Also nicht Mieteinnahmen verdoppeln, aber die Summe, die am Ende
rauskommt. Das, was am Ende des Monats übrig bleibt, nachsteuern.
Das Leistungsverhältnis bei mir ist geiler, als wenn du eine Küche kaufst. Außerdem hast du nichts mit Handwerkern zu tun. Das ist der große Vorteil. Und das sind eben Angebote. Also diese 6,99 ist am Markt durchaus im unteren Bereich zu sehen. Das muss ich ganz klar sagen. Es gibt viele, die es für vierstellig anbieten. Wir können das relativ schnell bei uns liefern. Es gibt aber eine gewisse Bearbeitungszeit, was total nervt. Die Leute schicken mir das rüber und sagen dann, nach 2 Tagen rufen sie schon an, warum das Gutachten nicht fertig ist. Kann ich sagen, weil hier so ein Berg von den Dingern liegt. Und wir haben momentan eine Bearbeitungszeit von ungefähr 2 bis 3 Wochen, was immer noch extrem schnell ist. Wenn es jetzt ganz doll drückt, gestern rief mich einer an, hatte sich dann interessiert, wollte natürlich auch was wissen. Und das ist auch eine Sache, wir können das online alles machen, aber wenn Fragen sind, kann man natürlich anrufen. Und da war eine Situation, Mensch, Herr Fässer, scheiße, so und so und so, ich habe das verpeilt, ich muss nächsten Mittwoch meine Steuererklärung abgeben. So, habe ich mich gestern hingesetzt, habe den ganzen Krumpel wegen geschrieben. Hat mir jetzt auch keinen Spaß gemacht am Sonntag, muss man dazu sagen. Der hat auch am Sonntag angerufen. Ich habe gesagt, okay, schick mir eine Kiste Schokolade dafür obendrauf. Mach da auch, glaube ich.
Du isst ganz gerne Schokolade, ne? Das habe ich schon rausgehört.
So. Und das sind so Sachen. Ich glaube, dass der glücklich ist, weil der rennt jetzt wieder rum und sagt, Mensch, der Fässer hat das und das gemacht. Ich habe hier Leute, die rufen mittlerweile aus der dritten Ebene an. Ja, woher haben Sie denn meinen Kontakt? Ich frage dann immer. Ja, von Herrn Müller. Ach, und woher hat er? Ach so, ja, ach, Herr Müller. Ich weiß aber, dass Herr Müller von Herrn Schulze kommt, der Schulze über den Meier gekommen ist. So, das ist natürlich eine Sache, wenn das in die dritte oder vierte Ebene auf Empfehlung läuft, ne? Total geil. Mittlerweile rufen mich Leute an, die ich gar nicht kenne, die sagen, ich habe von dem und dem das und das gehört. Die kenne ich gar nicht, die Leute. So.
Ja, und unsere Kontaktaufnahme ähnlich entstanden. Ne? Also ich bin auch auf der Suche gewesen nach dieser AFA-Geschichte und bin von mehreren Personen gleichzeitig aus den Stammtischgruppen bin ich auf dich hingewiesen worden und muss ich unbedingt mit dem Sebastian unterhalten. Darüber ist ja auch unser Kontakt entstanden.
Ja, und das ist natürlich ein Thema, was mir zeigt, ich mache meinen Job irgendwo richtig. Ich kann auch sagen, wir haben Stand jetzt, es gibt ja viele, viele Ablehnungen, also wir kriegen auch mittlerweile von vielen Mitbewerbern Gutachten auf den Tisch, die abgelehnt worden sind, wo wir reparieren müssen. Ich sage ganz offen, als dieses BMF-Schreiben rausgekommen ist, Mitte Februar, da sind auch etliche Sachen von uns natürlich in die Rückfragen gekommen. Weil die haben sich viele Sachen ausgedacht, auf einmal durfte kein Eurobetrag mehr drinstehen. So, das ist so ein Thema, da sitzt du, hast die ganze Zeit Eurobeträge reingeschrieben, weil wir es ja im Rahmen eines normalen Verkehrswertgutachtens, eines Ertragswertgutachtens vorher gemacht haben. Und plötzlich heißt es, ach nee, brauchst du nicht mehr. So. Und dann haben wir natürlich einen entsprechenden Nachtrag geschrieben, haben die teilweise die Gutachten neu geschrieben. Da gibt es Anbieter, die haben dafür fürs Neuschreiben oder fürs Korrigieren 250 Euro genommen. Das finde ich ekelhaft. Das ist bei uns Serviceleistung gewesen. Habe ich kein Geld mitverdient, aber ich habe einen zufriedenen Kunden gehabt. Dadurch ja auch
die Empfehlung. Also heißt, wenn einer bei dir die 699 Euro bezahlt worden sind und dann eine Rückfrage vom Finanzamt kommt?
Ja, dann wird es beantwortet.
Also das heißt, der Kunde, der das Gutachten bei dir hat schreiben lassen, schickt dir dann diese Nachfrage?
Ja. Also ich kriege dann
von dir eine Stellungnahme
geschickt. Genau, er kriegt die Sachen, er schickt mir die Sachen, ich nehm dazu Stellung. Haben wir natürlich mittlerweile aus diversen Schreiben vom Finanzamt vorgefertigt. Es ist ja immer das Gleiche. Herr Fässer, Sie schreiben nichts über die Tragfähigkeit. Da denke ich mir nur so, ja, was soll ich über die Tragfähigkeit schreiben? Es gibt rot, also es gibt hier nur schwarz und weiß. Ein Gebäude ist tragfähig oder ein Gebäude ist nicht tragfähig. Ich kann ja nicht sagen, das Gebäude ist nur zu 20% einsturzgefährdet. Das funktioniert ja nicht. So, und da gibt es eben eine entsprechende Stellungnahme für. Und ich muss dazu sagen, über die über den Punkt der Nachfrage sind wir noch nie drüber weggekommen. Das heißt, es kommt die Nachfrage, wir schreiben die Stellungnahme und danach gehen in der Regel auch die Bescheide im positiven Fall raus. Wir haben Stand heute keine einzige Ablehnung bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt hatte. Wir haben keine einzige Ablehnung da. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich es gut mache. Auf der anderen Seite sehe ich dann hier von vielen Leuten, die es dann eben auch mal mit großer Fresse dann bei Facebook, bei sonst was, in irgendwelchen Immocation-Gruppen oder was angeboten haben. Da liegen hier die Dinger, da sind die allein, es gibt einen sehr großen Anbieter, der schreibt nur rein, du hast 5 Modernisierungspunkte. Der erklärt aber nicht, warum. Der schreibt rein, du hast 5 Modernisierungspunkte. Da kann ich wieder einen Würfel nehmen und wieder würfeln. Da kommt ja auch irgendeine Zahl. Wir machen das nachvollziehbar. Du hast einen Punkt dafür, du hast einen Punkt dafür, du hast einen Punkt dafür, weil, zack, zack, zack. So, dann hast du vielleicht ein Dach gemacht. Letztes Jahr gibt 4 Punkte, aber hast keine Dachdämmung gemacht. Also kriegst du nur 2 Punkte. Und so weiter und so weiter. Also wir erklären auch, warum und wie ist diese Punkteverteilung. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, weil nur dann ist es nachvollziehbar. Wenn das Finanzamt anfängt, Rückfragen zu haben, dann lehnen sie ab. Das wollen sie nicht. So, oder sie stellen eine Rückfrage. Und das haben wir bisher auf 0 runterfahren können. Ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich jetzt auch noch einen Partner in Hamburg, was ich eben sagte, den Fabian. Und wenn dann mal irgendwas unklar ist, dann schmeißt man sich auch einen Ball hin und her. Mensch, hier, guck mal rüber, wie würdest du das beantworten? Dann schreibt er mir das. Er hat letztens was gehabt, wusste er nicht, wer es beantworten soll, schickt er mir rüber. Das ist immer das Gute, wenn man ein geiles Netzwerk hat, wenn man wirklich Top-Leute hat, mit denen man arbeiten kann. Und es ist nicht damit getan, das weißt du genauso. Ein Makler, klar, wenn du eine geile Bude hast, dann reicht es, wenn die Tür aufsteht, sagt, das ist das Haus, wollen sie es kaufen. Aber wie gehen die Kunden mit raus? Mit so einer Frage.
Ja, ich denke, die Zeit ist vorbei. Ne? Also das war vielleicht mal so der Makler, der das Objekt hatte, der hat das Geschäft gemacht. Ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Also ich glaube, die Qualität eines Maklers wird in Zukunft deutlich mehr wieder über Erfolg und Misserfolg entscheiden.
Ich hatte letztens eine Besichtigung, ich habe diese Immobilie dann auch gekauft. Die Maklerin, ganz, ganz liebe und nette Frau, hat nicht mal geschafft, die Tür aufzuschließen. Also sie hat diese Tür nicht aufbekommen. Also selbst die Kernkompetenz war nicht gegeben. Sie war niedlich, aber es hat nicht gereicht. Also ich habe das Objekt dann trotzdem gekauft, aber auch stark nachverhandelt. Und ich glaube, sie war froh, dass sie mich los war. Sie war froh, dass das Objekt los war. Und ich glaube, sie macht jetzt was anderes.
Okay. Also erstmal, ich finde, wir haben hier eine ganz, ganz spannende Folge, wobei wir das in 2 Folgen aufteilen werden aufgrund der Länge. Aber wir haben hier ganz, ganz tollen Input mit reingepackt in diese beiden Podcast-Folgen, wo der ein oder andere Investor mit Sicherheit auch noch mal ein paar Prozent Rendite aus seinem bestehenden Investment rausholen kann mit einem deutlich überschaubaren Aufwand, den du gerade genannt hast. 699 kostet die AFA, das AFA-Gutachten. Was kostet das Grund- und Bodengutachten bei euch?
300 obendrauf.
Aha, okay. Also das heißt, das eine
bedingt 299 obendrauf, also 998 kostet es zusammen. Alle beiden. Wobei ich Grund und Boden nur mache, wenn ich AFA vorher rechne, weil ich muss ja diese Zahlen irgendwo herkriegen.
Okay. So, jetzt haben wir ja hier eine riesen Community. Ne? Wir sind ja 3-mal so groß wie Immocation hier bei den Zuhörern von dem Podcast R&G Zeit für Neues. Kann man irgendwie auf dich zukommen und sagen, hier mit dem Rabatt R&G 50 gibt es 50% oder so?
50% komme ich nicht hin, dann müsste ich das wieder an die Kollegen rausgeben. Wir können aber gerne R&G 10 machen und dann gibt es 10%.
Ja, das geil. Mal ganz kurz nebenbei, das ist der erste Rabattcode, den ich hier mit dem Podcast rausgehandelt habe. Also gut, dass du es jetzt schon auf Kamera zugesagt hast. Vielen Dank dafür. Nein, geil.
Bei der leichten Nötigung ist das, habe ich das gerne und von Herzen.
Ja, geil. Nee, da freue ich mich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube schon, dass da der ein oder andere mit Sicherheit einen Nutzen für sich draus ziehen kann. Und es sei dir ja gegönnt, also ich bin auch immer jemand, der sagt, wenn man gute Arbeit macht, soll man da auch ordentlich für bezahlt werden. Und das ist ja hier eine typische Win-Win-Situation.
Ich denke auch, das, was wir aufrufen, ist letztendlich ein überschaubarer Betrag. Das, was wir aufrufen, ist aber auch ein Betrag, der sich in der Regel im ersten Halbjahr schon doppelt und dreifach bezahlt gemacht hat. Ich sage mal, klar, wenn jetzt mit einer 10.000-Euro-Bude ankommt, dann dauert es ein bisschen länger, bis sich das amortisiert. Aber wenn man jetzt, wir können ja einfach mal blöd rechnen, 100.000-Euro-Bude, davon hast du 80%, hast du für Gebäudeanteil bis bei 80.000, das ging mal 8%, dann bist du 6.400, das mal deinem Nettoeinkommen von 40%, bist du bei fast 3.000 Euro im Jahr, die warst für einmalig 6,99. Also über was reden wir hier? Und das bei einer 100.000.
So wie du es vorhin schon verglichen hast, also vergleichbar mit einer Küche oder so, die man als Zusatzinstrument vermietet.
Zu einer Küchenmaschine. Ja, zu einer Küchenmaschine in der Küche.
Ne, also, ja, noch nicht mal eine ordentliche Küchenmaschine. Ja.
Von der Sache her wirklich lohnenswert für beide Seiten. Ich verdiene Geld damit, du hast zufriedene Zuhörer und für die Leute lohnt es sich eben auch, das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile ist es so, wir haben so viel Papier durchgeklatscht, dass sich irgendwann dann doch mein kleines grünes Gewissen gemeldet hat. Die Leute kriegen die Gutachten in der Regel per E-Mail. Und wenn sie es ausgedruckt haben wollen, machen wir das gerne auch. Da habe ich jetzt so eine Pauschale von 19 Euro reingeschrieben. Es geht mir nicht um die 19 Euro, es geht mir darum, dass ich überhaupt keinen Bock habe, den Kram zu drucken. Dann muss es eingeschweißt, also in so eine Folienkram da geschweißt werden. Dann muss es frankiert werden, dies, das. Das hat bei uns sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Kapazitäten gefressen. Wir haben kurz vor Weihnachten, haben wir teilweise, das ist kein Witz, täglich 1,80 Meter Höhe an Papier rausgeschickt. Das sind jeweils über 20.000, 25.000 Seiten gewesen pro Tag. Das war schon heftig. Ne? Das war alles, wir haben geschrieben und dann den ganzen Kram ausgedruckt. Wir haben wirklich tagelang nur gedruckt und eingeschweißt, getoastet, weggeschickt. Das war schon echt heftig und meine Azubis beschweren sich mittlerweile auch, dass sie immer die schweren Kartons wegbringen müssen. Machen jetzt aber was Schlaues, seit sie gemerkt haben, dass die Post die Sachen mitnimmt, bestellen sie jetzt immer irgendwas bei Amazon und dann geben es den Postboten gleich.
Damit sie die Pakete nicht wegbringen müssen. Sehr gut.
Nein, also
scheinen sie ja pfiffig zu sein.
Ja, wir verschicken per E-Mail, weil das Problem ist auch, wir haben alles rausgeschickt und dann kam immer wieder, können wir es nochmal als digital haben. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, weißt du was, wir schicken jetzt nur noch digital raus, ist besser und ist auch einfacher handelbar. Und wie gesagt, wenn es einer haben will, dann kriegt er das.
Perfekt. Ja, sehr schön. Dann also erstmal vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps und deine Zeit, die du hier genommen hast und auch für den Rabattcode R&G10. Deine Kontaktdaten würde ich gerne in die Podcast-Beschreibung unten reinschreiben, dass die Leute direkt auf dich zukommen können.
Gut.
Und dann freue ich mich auf jeden Fall erstmal und den Hinweis gebe ich immer, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt als Zuhörer, was jetzt hier in dieser Podcast-Folge noch nicht ausführlich geklärt worden ist und ihr wollt da nochmal irgendetwas wissen, schreibt uns gerne eine Nachricht und vielleicht ist der Sebastian ja dann dazu bereit, nochmal in einer weiteren Folge als Gast dabei zu sein. Das war auf jeden Fall sehr spannend.
Ich bin für alles offen.
Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.